Mal random auf.
Tada!
Tada! Daumenkino.
Raphael.
Ja, bitte.
Was sind denn deine Lieblingsfilme?
Ach, gut, dass du fragst. meine Lieblingsfilme, sagen wir mal so. Mein absoluter Lieblingsfilm, der, glaube ich, ganz oben bei mir drin steht, ist Zurück in die Zukunft. Hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich den als Kind so oft gesehen habe und der immer noch fabelhaft funktioniert, finde ich.
Tut er wirklich.
Und ja, ich mag einfach das ganze Konzept von dem Film. Ich mag die Charaktere, mit auch gespielt von Michael J. Fox, Marty McFly und Christopher Lloyd, glaube ich, heißt der
Doc. Professor.
Professor.
Der crazy,
crazy die sind einfach, guy. Die sind einfach krass cool als Team. Und natürlich weiß man es ja mittlerweile, dass Rick und Morty ja basierend darauf entstehen. Ja. Und das, du merkst halt, das ist doch die super lustige Variante von, wie das Team sein könnte. Und da hast du nochmal die ernste, wie es mal früher war.
Ja.
Und deswegen finde ich Zurück in die Zukunft auch mit einem Hammer-Soundtrack und geil dargestellt von Huey Lewis, der tatsächlich auch eine kleine Nebenrolle drin hat, ganz am Anfang.
Wer ist das?
Das ist der, er singt ja The Power of Love.
Ach so, okay.
Mhm. Und hat auch einen Song über Zurück in die Zukunft gemacht. Und ganz am Anfang vom Film, wo Marty ja sein mit seiner Band in diese Schulaufführung oder was das sein möchte, was vorspielen möchte, sind ja diese drei Juroren und der Typ, der in der Mitte mit dem Megafon, das ist Huey Lewis.
Ach so.
Und er sagt das, was er früher auch gehört hat, und zwar, dass seine Musik viel zu laut ist.
Na.
Und das fand ich einfach cool. Und das ist eins dieser Fun Facts, die ich irgendwann mal gelesen habe und einfach grandios finde, dass er dann da genau das macht und die seine Songs halt in diesem Film vorkommen und die funktionieren einfach super gut. Und ja, apropos Huey Lewis, auch einer meiner Lieblingsfilme, aber nicht ganz so hoch dabei, American Psycho.
Ach,
da gibt es ja auch eine schöne Stelle, wo Christian Bale auch von der Band schwärmt und von dem einen Album und dann Jared Leto absticht.
Oder naja, absticht sagt man immer ist so. Ja, natürlich die Untertreibung des Jahrhunderts.
Richtig, er hat ja eine Axt.
Oh, Spoiler!
Ja. Ja, genau. Also Zurück in die Zukunft, glaube ich, momentan immer noch einer meiner wirklichen Lieblingsfilme.
Und Baby Driver doch auch.
Genau, wenn man so nach neueren Filmen guckt, dann ist, glaube ich, Baby Driver auch mit ganz oben dabei. Wobei ich heute Fun Facts darüber gelesen habe. Und zwar hat Edgar Wright das Skript für den zweiten Teil fertig.
Oh.
Und das Ansel Elgort, heißt der Ansel Elgort? Hat er ihm mal zum Lesen gegeben. Und da gab es so ein kleines Interview, wo der Interviewer so, hey, Ansel, weißt du was von Baby Driver 2 oder so? Hat dir Edgar irgendwas erzählt? Und Ansel dann nur so ganz verschmitzt eigentlich geguckt und eigentlich nichts verraten möchte. Und dann sagt der Interviewer, ich dachte, ihr seid Freunde. Warum sagt er nicht? Ich habe das Skript gelesen, aber ich kann dir nichts mehr zu sagen. Und wird auf jeden Fall, also wird wahrscheinlich ein Baby Driver 2 geben. Und dann hat er noch kurz gesagt, aber der wird nicht diesen Titel tragen. Aber mehr kann er auch nicht sagen.
Ja, weil ganz ehrlich, dieses 2 am Ende ist doch immer kacke. Also das versaut doch schon den ganzen Spaß.
Richtig, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil Baby Driver 1 oder Baby Driver war ein super Film. Und wenn es dazu ein Sequel gibt. Wobei es nicht zu allen Filmen Sequel geben muss. Ich finde, so ein Fight Club zum Beispiel funktioniert super.
Da kann auch danach nichts Film. Mehr existieren, ganz davon abgesehen.
Es gibt dazu ein zweites Buch tatsächlich.
Echt?
Ja, es ist ja basierend auf dem Buch und es gibt dazu einen zweiten Teil.
Aber, okay, damit haben sie nie gemacht. Oder haben sie gemacht und ist in der Versenkung verschwunden?
Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, der wird eh nie an einen David Fincher Original rankommen, egal was sie dann machen. Wobei, was man sagen kann, ich finde Mr. Robot, die Serie auf Prime, ist ja eigentlich ein Mix aus Fight Club und American Psycho. Und das war auch ein großer Kritikpunkt an der ersten Staffel, dass es zu nah dran ist und zu viel kopiert hat von diesen beiden Kultfilmen.
Mhm.
Aber das dann relativ schnell wieder mit der grandiosen zweiten Staffel wieder wettgemacht hat, weil da ist ja nochmal ein richtiger schöner
ich
Twist.
Muss ich nochmal weitergucken.
Ohne da jetzt was zu sagen, aber ich finde, das sind so ja, Filme, die in der heutigen Welt wieder aufkommen. Es ist ja immer so, dass man so Kultfilme hat und dann 10, 20 Jahre später kommen andere Filme, die einfach nicht stehlen, aber halt sich davon inspirieren lassen und ihren eigenen Kram da nochmal ran tun.
Tun ja die alten, älteren Filme auch
meistens. Ja, macht da halt ja auch ein Quentin Tarantino auch. Ich schweife ab. Ann-Sophie, was ist denn dein Lieblingsfilm?
Ich wollte eigentlich noch kurz einschieben, weil du so von Edgar Wright geschwärmt hast. Nur für die, die das jetzt nichts namentlich sagt. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel mit Namen um uns werfen. Edgar Wright ist der gute Director und Writer, der unter Umständen auch Shaun of the Dead gemacht hat. Mhm. Was hat er noch gemacht?
Scott Pilgrim, einer der besten Comedy-Verfilmungen, finde ich.
Comic. Nah beieinander ist ganz, ganz schwierig.
Scott Pilgrim hat er gemacht, Shaun of the Dead, The World Ends, diese sogenannte Cornetto-Trilogie mit Hot Fuzz war noch dabei.
Simon Pegg
hat da in allen drei mitgespielt, genau. Sehr, sehr coole, lustige Filme und auch einer von diesen Regisseuren, der alle Genres mal ausprobieren wollte. Und deswegen hast du so einen Zombie-Apokalypsen-Film, Comedy-Slash-Ding in Shaun of the Dead. Dann hast du dann irgendwann so ein Sci-Fi-Ding in The World Ends. Und was war Hot Fuzz? War so ein Action-Comedy-Hommage an diese typischen Cop-Movies.
Cop-Movies.
Schwieriges Wort. Ja. Genau, und jetzt hatte dann, oder das letzte Projekt, was raus war, war Baby Driver. Ich folge dem guten Mann auf Twitter. Er hat gerade angefangen, vor einem, sag ich mal, Monat oder so, seinen neuen Film zu shooten. Aber dazu weiß ich überhaupt nichts. Also weder Titel noch Synopsis, gar nichts.
Den Christopher Nolan und lässt es einfach so unter der Hand laufen, bis mit einem riesen Kassenhit wie Hobbs and Shaw plötzlich ein Trailer zwischengeschnitten wird.
Bam.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Habe ich gelesen, ja. Das ist ein Nolan-Trailer vor diesem Hobbs and Shaw.
Tenet ist der Titel des Films.
Aber den gibt es noch nicht online, oder?
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich glaube, es wird nur noch ein bisschen, nur eine Frage von Stunden oder Tagen sein, bis irgendjemand das Ding mal aus Versehen mit einer Handykamera filmt oder der gute Herr Nolan den selber published.
Dann sollten die das aber so machen, wie die das bei der Comic-Con immer machen. Es sind da immer Leute mit dem Handy unterwegs und filmen so einen Trailer, damit der halt online ist, weil den will ja jeder sehen. Dann müssen die das so machen, wie die Studios da, die dann gesagt haben, okay, bevor jetzt dieser schlecht aufgenommene Trailer im Internet landet und alle sich den Film da oder den Trailer sich darüber angucken, dann releasen wir das jetzt einfach in hoher Qualität, damit jeder was von hat.
Ja.
Und die Leute, die auf der Comic-Con waren, die haben es dann meinetwegen 5 Stunden früher gesehen, sollen die sich da freuen, aber alle anderen müssen sich das dann nicht in der Scheißqualität angucken und sich dann beschweren, dass sie das nicht sehen wollen, weil es komisch aussieht. Deswegen sollte das auch Nolan mal, glaube ich, machen und sagen, hier, jetzt ist der Trailer online. Wird wahrscheinlich auch passieren.
Ja, ich denke auch.
Jetzt, wo die Katze aus dem Sack ist.
Man wird sehen. Sehr spannend auf jeden Fall.
Nun, kommen wir jetzt doch zu deinem Lieblingsfilm.
Ich bin ja tatsächlich verstärkter Seriengucker im Moment. Aber wir haben ja auch neulich drüber gesprochen und ich glaube, seit mittlerweile wirklich langer Zeit und ich lege mich selten gerne auf einen Film fest. Ich habe das Gefühl, es springt sehr, aber ich kann immer noch guten Wissens und Gewissens sagen, dass Let the Right One In, auf Deutsch So finster die Nacht, tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme oder der Lieblingsfilm ist. Ich weiß gar nicht genau, warum er für mich dieses Prädikat bekommt, weil
sehenswert.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendwann mal tatsächlich, ich lese ja sehr gerne Kritiken und ich lasse mich auch immer ein bisschen leiten von den Kritiken und ich habe irgendwann mal eine Kritik dazu gelesen, irgendwo in so einem ganz, ich weiß es gar nicht, so ein Fernsehmagazin, was man irgendwo in so einem Wochenblatt irgendwie als Beileger drin hat, so irgendwo zwischen 1000 ekligen Anzeigen und so war diese Review von diesem Film drin und die war so liebevoll geschrieben, dass ich dachte, okay, der könnte mir gefallen und habe mir den daraufhin angeguckt. Der war zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Jahre alt und zu dem Zeitpunkt kam dann nämlich, glaube ich, die amerikanische Neuverfilmung, weil Let the Right One In ist eine skandinavische Produktion und
ich glaube, ein schwedischer Film.
Schwedischer Film, glaube ich, genau. Und da die Amerikaner ja nun mal nicht gerne übersetzen oder synchronisieren, haben sie den halt selber gemacht. Der heißt dann, glaube ich, Let Me In. glaube ich, mit Chloe Grace Moretz in der Hauptrolle. Ja. Und ein bisschen abgewandelt, glaube ich. Ich glaube, ein paar Szenen, die doch im Original relativ krass sind, haben sie dort weggelassen. Im Endeffekt ist es wie eine kleine Vampirgeschichte. Ein Junge wohnt im verschneiten Schweden irgendwo in so einem kleinen Dorf, also wirklich ganz, ganz unaufgeregt, was auch schön rüberkommt. Also es ist wirklich so dieses Verlassene, so ein bisschen Einsame, Ruhige, was ja manchmal auch ein bisschen angsteinflößend sein kann, wenn es so still ist und irgendwo so eine Schaukel vor sich hin schwenkt. Und nebenan zieht ein Mann ein mit einem Mädchen. Und dieses Mädchen kommt halt irgendwie nur nachts raus und es ist alles ganz komisch und plötzlich sterben Menschen und ich will auch gar nicht so viel verraten, weil es ist keine ganz ungewöhnliche Geschichte, aber es ist sehr, sehr schön erzählt und ich finde, der Twist am Ende ist dann auch sehr krass und tritt einem so ein bisschen ins Gesicht, ja, weil es dann doch auch sehr grob wird, sagen wir es mal so. Einer der wenigen Filme, der halt für mich besticht durch seine Ruhe und Wut gleichzeitig auch und dieses Unterdrücken von Angst und Unsicherheit.
Und ich finde auch, der stellt diese Form von einem Vampir ganz gut dar. Also einmal wird kurz was von einem Vampir gesagt. Aber eigentlich,
als Vergleich eher so.
Genau, ne? Aber eigentlich eher nur so, ja, vielleicht sowas in der Art, aber es ist trotzdem sehr gut dargestellt, wie das nicht glänzt und komisch.
Es glitzert nicht.
Es glitzert nicht.
Es glitzert nicht.
Es ist halt wirklich ein Wesen, was...
Es ist sehr, sehr nah am Menschen. Es fühlt sich ein bisschen eher an wie eine Krankheit.
Ja.
Und, oder ein Symptom
von etwas. Und das ist schön dargestellt. Ja. Und der kleine Junge, der Hauptcharakter oder einer der Hauptcharaktere, ist echt krank. Der sieht einfach nur komisch verstört aus und
ja, und das,
das, was in der Schule mit dem passiert, ist
es geht halt auch um Mobbing und diese ganze Thematik, was mit Menschen passiert, die halt nicht akzeptiert werden in irgendeinem Rahmen der Gesellschaft, sagen wir mal so, das fängt ja schon im Kindesalter an und ich finde es sehr schön, wie diese Empathie geschaffen wird und gleichzeitig später so ein Unverständnis dazu kommt, also es hat eine schöne Balance und das fand ich an diesem Film sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr schön gemacht. Ich weiß nicht, es ist für mich jetzt nichts, was ist krass. Also es gibt jetzt keinen Grund, wo ich sagen würde, das ist das, was ihn für mich zu meinem Lieblingsfilm macht, aber der ist irgendwie hängen geblieben. Ich habe danach auch das Buch gelesen, was ich sonst auch sehr selten mache und bin ein großer Freund. Ich habe noch ein anderes gelesen von dem Autor. Also beschäftigt sich viel so ein bisschen mit dieser Leben, Tod und was kommt danach Thematik und ist der Tod das Ende oder bist du dann im Endeffekt, gehst du nur in eine andere Form über oder kommst du wieder oder ich weiß nicht, ist eine ganz spannende Thematik. Und ich weiß nicht, dieser Film liegt mir sehr am Herzen. Den hat aber wahrscheinlich auch, haben jetzt noch nicht so viele Leute gesehen. Ich glaube, eine Freundin von mir hat beide tatsächlich noch gesehen, also beide Verfilmungen und fand die amerikanische Variante besser. Aber vielleicht gerade, weil die andere doch ein bisschen einen anderen Weg wählt.
Ja, aber das haben diese schwedischen Verfilmungen so an sich, dass sie ruhiger sind und dieses amerikanische oder dieses Hollywood-Actionreiche oder dass es schnell und bombastisch gehen muss. Also ich habe das Remake nicht gesehen von Let the Right One In. Kann es mir aber vorstellen, weil das war genauso bei The Girl with the Dragon Tattoo. Die Originalfilme aus Schweden waren echt super gut gemacht, super gut gecastet, aber halt langsamer und
ja, aber dadurch wirkt
nicht
es
ganz
mehr,
so bombastisch, ne? Genau, damit es halt wirkt. Und dann, wenn du die amerikanische Verfilmung von David Fincher siehst, die, wie ich finde, auch
nicht schlecht
sehr gut ist und mehr am Buch ist, weil ich habe auch da die Bücher gelesen und da sind so kleine Details, die bei seiner Verfilmung die Charaktere eher genauso darstellen, wie sie im Buch dargestellt wurden, wo dann die schwedische Verfilmung eher auf das ganze Gesamtkonzept geht und den Film oder die ganze Reihe eher da buchteuer ist, aber dann merkt man schon, dass gerade diese Verfolgungsszenen, die dann von einem amerikanischen Hollywood-Produktion gemacht werden, auf dem Motorrad mit Autos über Brücken sowieso, die sehen auch mit einem David Fincher natürlich wesentlich geiler aus, weil die super gut gefilmt sind und mit den Stuntmännern, die dort halt zur Verfügung haben, schon anders wirken. Aber ja, ich würde dann auch eher gucken, es ist ähnlich wie wahrscheinlich, also es gibt gute und es gibt schlechte Remakes und so ein Oldboy zum Beispiel. Auch das ist, glaube ich, ein asiatisches Original.
Koreanisch,
ja. Wo es dann auch ja wieder einen Remake gab.
Komplett entschärft eigentlich, ne?
Und also genau, das Remake eigentlich komplett nicht die Essenz von dem Film widerspiegelt. Und du merkst halt, okay, das ist ein schlechtes Remake, das muss man sich so nicht angucken. Guckt ihr, wenn ihr Oldboy nicht kennt, auf jeden Fall das Original an, weil das ist der Hammer. Und
auch einer meiner Lieblingsfilme.
Auch ich bin da sehr guter Film, ja. Aber da gehen wir so in die Remake-Szene. Also es gibt viele gute amerikanische Filme und schlechte Filme natürlich, die auch
halt
die eine Basis haben von einem Buch oder von einem anderen Film. Und ich glaube, Oldboy ist einer der schlechten Varianten. The Girl with a Dragon Tattoo ist okay. Let Me In ist wahrscheinlich dann ja. So, wenn du sagst, es ist jetzt nicht, der hat das Original nicht besser und nicht schlechter gemacht.
Ja, also ja. Für die Amerikaner, also es ist sowieso keine Produktion, die super viel Aufmerksamkeit, glaube ich, bekommen hat. Ich glaube, Let the Right One In ist ein kleiner Kritikerliebling auch gewesen, aber halt nicht auf der großen Fläche irgendwie.
Hat mir auch immer was gesagt, also ich kannte den Titel immer, Let the Right One In.
Wahrscheinlich, weil ich dir das auch einer von den Titeln ist, die ich dir immer im Morgen
aber ich habe das nie gesehen vorher und wusste halt auch nicht, um was es da geht und habe immer gedacht, das ist so ein Horrorfilm, weil das klingt vom Titel her, Let the Right One In, als würde da irgendwie so ein Massaker passieren und man dann aufpassen, dass man reinlässt.
Das ist ein bisschen wie Walking Dead. So.
Genau.
Don't open door.
Als ich dann das gesehen habe vor ein paar Wochen, nach deiner Empfehlung, habe ich dann doch ganz überrascht, dass es was ganz anderes ist und sehr viel ruhiger ist. Immer noch brutal dargestellt, wie es halt, wie diese Vampirart dargestellt wurde, aber schon
anders.
Anders und auch irgendwie ja,
aber
ganz,
deshalb,
ganz gut gemacht.
Auch der Titel ist halt, ist eine schön gewählte Sache, weil es geht halt auch um diese Beziehung, die sich dort entwickelt. Und Let the Right One In ist halt, ja, weil es auch mit dem Eintreten ins Haus natürlich zu tun hat, aber gleichzeitig natürlich auch mit dem Herzen, wenn man so schön sagen will. Guck, wen du halt in dein Herz lässt oder in dein Haus. Ist, ist eine sehr schöne Ebene, die sie da schaffen mit diesem Titel auch. Also das fand ich sehr schön. Und gleichzeitig vielleicht ein Film, der noch mehr Leuten etwas sagt, ist das Schweigende Lämmer. Mag ich sehr gerne. Und dazu kommen
Silence
auch Call Me By Your Name fand ich sehr schön. Das ist auch ein Film, den ich, glaube ich, nicht noch ein zweites Mal gucken möchte, sondern einfach nur das erste Mal so schön gewirkt hat, dass ich ihn nicht nochmal sehen möchte.
Das stimmt, denn ich könnte mir auch, also ich glaube, den gab es jetzt auch mal auf Prime oder so und ich wollte ihn nicht einfach wieder gucken, weil diese Erinnerung an den Film, den wir in der Sneak dann auch gesehen haben und
ich glaube, der wirkt nur einmal
in und danach Sommer ist, dann, der wirkt so hart krass. Und es wird, glaube ich, auch sogar darüber geredet, ob es einen zweiten Teil geben soll, aber ich hoffe mal nicht, weil das war einfach perfekt, so wie es war.
Genau, man wird es sehen. Also ich glaube, das Buch gibt auch Material her für einen zweiten, glaube ich, oder der ja, also die hat der Autor lebt ja noch und ich glaube, der hat auch mit am Screenplay geschrieben. Also
das war ein schöner Film, das stimmt.
Ja, also ich bin tatsächlich, also ich definiere die Filme, die ich gerne mag, gar nicht so stark darüber, wie oft ich sie gesehen habe, wie du das jetzt zum Beispiel tust mit Back to the Future.
Zurück
in die Zukunft. Back to the Future, ja, jeden Tag Englisch und so.
kann ich.
ich mag es tatsächlich sehr, Filme nur einmal zu sehen und die Wirkung dann so zu belassen, wie es ist. Ich glaube, ich habe La La Land auch zum Beispiel irgendwann nochmal angefangen und habe es dann doch wieder gelassen. Und ich dachte so, nee.
Es wirkt anders, ne?
Es wirkt anders und ich glaube, ich möchte es dann auch nicht. Also ich will den Eindruck vom ersten Mal, so blöd das klingt, aber dann ich will mir den nicht durch ein zweites Mal nebenbei gucken ruinieren. So,
das ist aber interessant, weil ich finde auch, das hängt auch immer so von der Tagesform so ein bisschen ab und von der ganzen, von der Atmosphäre, wie man den Film jetzt guckt. Und ich finde immer bei den Montagssneaks ist es so ein, weil mittlerweile ist es ja so eine Art Ritual für uns und da lässt man sich so auf neue Filme
komplett ein.
Ja. Weil viele von den Filmen, die dort auch laufen, wenn ich mir die jetzt auf Netflix oder so zu Hause alleine irgendwie angucken würde, dann würde ich wahrscheinlich viele, ich glaube mehr als 50% relativ zeitig dann wieder ausschalten, weil ich dann nicht in diesem Mindset bin, wie ich halt in der Sneak bin.
Ja.
Was interessant ist, ne, weil das ist so, ja, wenn der zum Beispiel so ein La La Land, der fängt halt bombastisch direkt an und du hast ihn dann nur einmal gesehen, so in der Gänze und gesagt, okay, der ist super, es hat mir diese eine, ist auch eine richtig schöne Geschichte. Und ich dachte mir dann aber so, weil die Geschichte und der Film so cool ist und der Soundtrack und so, da habe ich mir nochmal im Kino angeguckt. Habe ich, glaube ich, dreimal im Kino gesehen. Und dann habe ich den auf Prime einmal gesehen. War da ein bisschen geschockt, dass ich den Untertitel nicht ausmachen konnte.
Ja, das habe ich auch gesehen. Das
und habe den dann...
Geh mir nicht auf die Nerven.
Genau.
Was willst du denn?
Habe den dann auf iTunes, glaube ich, gekauft sogar.
Geh mir weg mit dem ganzen Untertitel.
Ich will das nicht lesen.
Ich will das alles nicht.
Weil das dann auch ein deutscher Untertitel ist. Und dann
ja, das geht nicht
aus. Singen die das... Und dann hast du dann, ja gut. Naja, und ich bin dann eher so der Typ, der, wenn ich einen Film mag, dann gucke ich mir den öfter an und dann lese ich darüber noch was, dann weiß ich irgendwie. Du
musst dein Wissen erweitern.
Ja, ich möchte dann wissen, was so den Film ausgemacht hat und was wer da mitgespielt hat oder wer da mitgewirkt hat, weil es gibt ja echt viele Personen, die an so einem Film arbeiten, auch gerade im Produktdesign und so, die dieses ganze optische, ja. Machen.
Ratatatang drum bauen.
Richtig, und deswegen habe ich zum Beispiel so ein Zurück in die Zukunft voll oft gesehen, dann dazu noch Sachen gelesen und so weiter, weil mich das dann interessiert.
Das tue ich ja auch.
Ja, aber das ist interessant, dass du dann sagst, du guckst ihn lieber nur einmal an und dann bleibst du in dieser einen Erinnerung und lebst dann in dieser, oder lässt den Film in dieser Erinnerung bei dir hoch oder schlecht.
Ja, sagen wir es mal so, und es ist dann halt, also es kommt, ist auch schon vorgekommen, zum Beispiel Let the Right One In habe ich auch 2-3 Mal gesehen, aber ich muss dann auch im richtigen, ich muss dann, also ist immer blöd zu sagen, aber ich habe das Gefühl, ich muss dann in der richtigen Stimmung sein, um den dann auch genau, also nicht genau so, aber angemessen wieder zu empfinden, weil ich bin halt ein Typ, der schnell abgelenkt ist.
Gerade bei Let the Right One In, den kannst du nicht irgendwie nachmittags kurz anmachen und dann... Nee. Guckst du den an? Also ich finde, das ist so ein
Abends. Es ist wie so ein Blade Runner, den du sowohl neu als auch alt, den du am besten wahrscheinlich zu Hause guckst, wenn es draußen regnet und gewittert und dann du drin sitzt und dann richtig schön vorsetzen vor den Fernseher so einen halben Meter und dann das Ganze auf dich wirken lassen.
Richtig.
Ja, so einer ist das. Genau, Willkommen über Your Name eigentlich überhaupt kein Film ist, den man irgendwie überhaupt gucken sollte, weil es so ein, also eigentlich ist es bescheuert, dass du so einen Sommer, so ein melancholisches Sommergefühl davon trägst und aber gerade 2 Stunden im Kino warst.
Ja.
Und das ist eigentlich ganz sonderbar. Ich meine, wir haben den auch im Sommer gesehen, ich glaube, letztes Jahr war das, ne?
Vorletztes Jahr.
Und
oder?
Ich glaube, letztes Jahr.
Okay.
Ich glaube, das ist noch nicht so. Nee, ich glaube, letztes Jahr.
Im Zweifel hast du recht.
Im Zweifel weiß ich nicht genau. Gefälliges Halbwissen. Nee, und das war... Das ist dann auch schon wieder so ein bisschen paradox, dass du einen Film guckst, der lebt von dem Gefühl von Sommer oder dem Gefühl von Sommerferien, wo du irgendwo in Italien bist, in Frankreich bist, irgendwo, wo es warm ist, wo du dieses Urlaubsfeeling hast und das trägst du dann aber aus dem Kino raus. Und das ist irgendwie dann auch wieder ganz sonderbar, weil das ist eigentlich ein Film, das ist ein Gefühl, was du nicht mit dem Kino verbindest. Und dementsprechend war das vielleicht das, was dieses erste Liebe-Thema auch und
das funktioniert aber auch irgendwie gut, wenn du dann aus dem Kino rauskommst und es ist warm, weil es Sommer ist.
Ja.
Natürlich noch geiler wäre wahrscheinlich gewesen, wenn es ein Freiluftkino gewesen wäre, weil dann hast du noch so, ja, einfach die Atmosphäre, die noch dazu beiträgt, diesen Film dann mitzutragen. Mhm. Wobei der auch für sich alleine echt gut funktioniert.
Ja, auf jeden Fall.
Und
aber auch zum Beispiel nicht jedermanns Film.
Nee, definitiv nicht.
Ne? Also
vor allem mit dem Pfirsich.
Mit. Wir sagen jetzt nicht genau was, aber es gibt eine sehr intime Pfirsich-Szene in diesem Film. Hat man so auch noch nicht. Und sie hatten ja überlegt, tatsächlich während der Produktion, ob das überhaupt machbar wäre, diese Szene zu machen.
Kann man
ob
das machen?
Überhaupt funktioniert. Und,
können wir sowas zeigen?
Der gute Luca Guadagnino, oder wie er heißt, der Director, hat dann gesagt, das funktioniert. Und dann wollten sie nachfragen, wie er das weiß und haben sich dann gedacht, ja gut. Aber um zu wissen, worum es bei dieser Physik-Szene geht, muss man diesen Film gucken. Ja. Leute, die ungerne oder ein bisschen Probleme mit Homosexualität hatten, sollten sich diesen Film nicht ansehen. Ansonsten ist jeder herzlich dazu eingeladen, sich diesen Film anzugucken, weil er eigentlich ein schönes, also auch gesamt das Grundfeeling ist eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Genau, ansonsten gibt es eine große Empfehlung für Call Me By Your Name, Let the Right One In, Zurück in die Zukunft, Baby Driver.
Und bestimmt noch und ganz viele andere Sachen.
Das Schweigen der Lämmer. Ich glaube, das waren so die paar Filme, die wir angerissen haben, die alle großartig sind.
Keine großen Neuempfehlungen, aber na gut.
Nee, aber das ist ja so, das Lieblingsfilmthema ist ja meistens auch ein Film, der älter ist, den wahrscheinlich dann noch schon ein paar Leute kennen, weil der halt schon länger da ist. Also ich glaube, ich müsste jetzt überlegen, was in den letzten Jahr oder in dieses Jahr vielleicht rausgekommen ist, was ich sagen würde, wäre jetzt einer meiner Lieblingsfilme.
Baby Driver, ne?
Der ist ja vor 2 Jahren rausgekommen. Aber wenn ich sage, dieses Jahr, was habe ich dieses Jahr im Kino gesehen, der ganz hoch mitbewertet war, oder hier. Genau, mein momentan Top-Film des Jahres ist immer noch The Favourite.
Ja,
ach komm. Der einfach der Hammer ist.
Also, aber für dich eigentlich auch ein ungewöhnlicher Film, ne? Also ja, eigentlich nicht dein Genre.
Überhaupt nicht. Also gerade dieses Renaissance-Kostüm-Film-Genre,
was auch alle immer. Alle anderen hinten umgekippt, um Gottes Willen.
Funktioniert überhaupt nicht bei mir. Also gerade wenn die dann mit diesen riesen Ballkleidern ankommen und diesen wirklich
barocken. Ja, es ist Ding. Quasi, also es ist nicht barock, aber es wirkt sehr barock.
Ja, normalerweise ist es immer so ein Thema, was ich mir gar nicht gerne angucke, weil es auch dann immer versucht wird, ernst darzustellen und irgendwie in eine Richtung geht, die dann einfach für mich keinen Spaß im Kino macht. Aber The Favourite ist da eine komplette Ausnahme von, alleine wenn man sich den Trailer schon anguckt, weiß man, das ist nicht so ein Film, weil wie die Typografie gesetzt ist, wie die diese komödiantische, was ist das, so ein Dreiecksbeziehung, wie er abgeht zwischen Emma Stone, Olivia Colman und Rachel Weisz, ist einfach super. Und deswegen ist das immer noch, haben wir am Anfang des Jahres im Kino gesehen und bisher gab es keinen Film, wo ich sagen würde, der wäre besser.
Richtig. Ja. Genau, es geht ja um eine Dreiecksbeziehung, um eine Königin. Ganz schnell.
Ja, den hat man bestimmt auch schon gehört, The Favourite, einer sehr meiner renommiert. Favoriten.
Der ist sehr schön.
Vor allem dieses Jahr.
Gut, mehr zu weiteren Lieblingsfilmen werden wir dann die nächsten Folgen wahrscheinlich random am Rande betrachten.
Okay.
Ist noch was zu ergänzen?
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Vielen Dank. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an daumkinopodcast@gmail.com oder ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen. Ich bin @heyraffer mit J. Und du bist @fräuleinvieh, ne?